Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr wisst doch schon, was jetzt kommt, oder, liebe Gemeinde? Die Geschichte von der Sturmstillung aus Markus 4. Also eigentlich könntet ihr euch doch die Predigt dazu selbst halten. Also wer kennt denn diese Geschichte nicht? Ein Sturm kommt auf und manchmal wird es ja so gemacht, vor allem bei denjenigen, die die Geschichte schon vom Kindergarten an kennen, dass das so ein bisschen mitgespielt wird. Also wer Lust hat, kann das mal machen. Erstmal so ein bisschen die Finger reiben, das ist der ganz leichte Regen. Und dann die Handflächen reiben, da wird der Regen schon ein bisschen stärker. Und da wird er noch stärker, könnt ihr ein bisschen auf die Schenkel klopfen. Und da wird er richtig stark. Ich höre es noch nicht so, dass er so stark ist, aber ja, jetzt hört er, wie stark der Regen ist. Und jetzt blitzt es und es donnert. Tja, so bestimmt habt ihr das schon mal gemacht im Kindergarten. Ich sehe da so Erzieherinnen. Macht ihr es so, Christiane? Genauso. Okay, was macht Jesus? Der schläft und dann steht er auf und dann sagt er was und auf einmal ist alles still. Ja, und die Deutung ist doch auch klar, wenn es mal stürmisch wird im Leben und an dieser Stelle werden unsere Lebensstürme ausgebreitet, von Streit bis Krankheit, da gibt es eine ganz breite Palette. Aber wenn es stürmisch wird in unserem Leben, dann ist Jesus immer rechtzeitig da, um zu helfen. Und Fazit, habt keine Angst. Kennt ihr, oder? Also so ein Drama auf hoher See und das soll ein Bild für unser Leben heute sein, habt ihr alle schon tausendmal gehört. Also, heutige Predigt wird kurz, alles klar, alles bekannt. Das stimmt auch alles, ist auch alles total wichtig. Die Lebensstürme wüten ja heutzutage heftiger denn je und Angst- und Panikattacken sind weiter verbreitet denn je. Daher brauchen wir Jesus mehr denn je und der bringt ein bisschen Ruhe rein. Und darauf sagen wir jetzt mit ganzem Herzen Amen und kommen heute mal ein bisschen früher zum Kirchenkaffee, ist doch auch nicht schlecht. Ja, oder gibt es doch noch mehr zu entdecken? Vielleicht das. Wann genau haben die Jünger eigentlich ihre Angst? Und wovor haben sie eigentlich Angst? Ich dachte immer, und ich möchte wetten, ihr auch, sie haben Angst vor dem Sturm und sie befürchten, dass sie ertrinken könnten. Und das wäre ja auch nur verständlich. Aber solange der Sturm noch tobt, ist in der Geschichte, Thomas hat sie uns gerade vorgelesen, ist ja gar keine Rede von Angst, sondern nachdem sich der Wind gelegt hatte. Also der Wind legt sich, es wurde ganz still und dann fragt Jesus die Jünger, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und an dieser Stelle heißt es, aber die Jünger überkam große Furcht. An dieser Stelle. Das Wunder ist schon passiert. Die Jünger sind schon gerettet. Aber die Krise hat sich für die Jünger trotzdem noch nicht erledigt, sondern gerade jetzt heißt es, große Furcht überkam sie. Ihre Angst ist jetzt größer denn je. Und sie haben immer noch keinen Glauben. Deswegen fragt Jesus, warum vertraut ihr denn immer noch nicht? Jesus hat gerade den Sturm gestillt und danach fragt er die Jünger, warum habt ihr keinen Glauben? Das ist doch das Interessante. Lasst uns da doch noch dranbleiben und erst später zum Kirchenkaffee gehen. Es könnte sich zum Beispiel lohnen, ein bisschen vorzublättern zum Ende des Markus-Evangeliums. Markus 16, Vers 8 war das ursprüngliche Ende, der ursprünglich letzte Satz des Evangeliums. Die folgenden Verse wurden dann erst später hinzugefügt. Also Markus 16, Vers 8, als Abschluss des Evangeliums, da heißt es, sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich. Die Angst ist immer noch da, bis zum Ende des Evangeliums. Obwohl so viel passiert ist seither. Sturmstillung, ein großes Wunder. Und viele andere Wunderzeichen tut Jesus immer noch von da an bis zum Ende des Evangeliums. Und nicht zuletzt, dann ist ja sogar noch die Auferstehung. Die Frauen sind beim leeren Grab und gehen nach Hause und damit endet das Evangelium. Sie gehen nach Hause, aber große Angst hatte sie ergriffen und sie fürchteten sich sehr. Die Angst ist immer noch da bis ganz zum Schluss. Und der Glaube ist auch immer noch nicht da bis ganz zum Schluss. Also, trotz alledem, der Glaube fehlt, die Angst ist da. Die Geschichte von der Sturmstellung endet deswegen mit einer offenen Frage. Die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Damit hört diese Geschichte auf. Dann geht's weiter mit was ganz anderem. Und am Ende des Evangeliums, nicht nur hier am Ende von Kapitel 4, sondern ganz am Ende des Evangeliums, da steht immer noch genau diese offene Frage im Raum. Wer ist Jesus eigentlich? Und über unserem Gottesdienst steht heute deswegen auch immer noch genau diese Frage. Wer ist Jesus eigentlich? Ja, es geht um die Erfahrung, dass Jesus rettet. Und das ist so. Und das ist gut. Und das können wir auch erfahren so. Ich will es gar nicht lächerlich machen, wie es vielleicht am Anfang geklungen hat. Ich will nur einen Schritt weitergehen über diese Erfahrung raus. Wir können nämlich nicht beantworten, wie es sein kann, dass Jesus uns rettet, ohne geklärt zu haben, also wie er das macht, warum er das kann und wozu er dich rettet. Also einfach, damit du sicher ans andere Ufer kommst? Soll das wirklich alles sein? Also da begegnet dir ein Problem im Leben, aber Jesus ist garantiert rechtzeitig da, um es zu lösen und dann geht wieder alles weiter, wie du es geplant hattest. Ist das das Fazit der Geschichte? Manchmal erscheint es mir so, wenn allzu leicht gesagt wird, hab doch keine Angst, Jesus ist doch da. Natürlich stimmt es, aber doch nicht allzu leicht in dem Sinne, dass er dir dabei hilft, dann doch deinen Plan durchzuziehen. Vielleicht war das die Vorstellung der Jünger. Steh auf, Jesus, schlaf nicht weiter, damit wir heil drüben ankommen. Das war das Ziel. Aber Jesus tut mehr, er tut viel mehr. Und das ist eigentlich erst das Entscheidende. Also was genau tut Jesus, um die Jünger zu retten? Er sagt etwas. Er sagte zum See, werde ruhig, sei still. Das sagt er und seine Worte haben Kraft. Und es heißt, Jesus bedroht den Wind, vielleicht mit einer Geste, weiß ich nicht, steht nicht dabei, wahrscheinlich eher oder mindestens auch mit Worten, die nur hier nicht überliefert sind. Also er sagt noch mehr und die Naturgewalten gehorchen auch. Und diese Art und Weise, wie Jesus den bedrohlichen Sturm in den Griff bekommt, erinnert daran, wie er auch schon vorher, in den ersten drei Kapiteln, wie er Menschen von bedrohlichen Mächten befreit. Markus hat bereits mehrmals davon erzählt, wie Jesus Dämonen austreibt und wie er dadurch Menschen befreit. Und genauso mit Bedrohen und mit machtvollen Worten, fahr aus, sei still in dem Fall. Genauso wie er vorher die Dämonen austreibt, genauso befreit er hier die Jünger von der Macht der Natur. Wer ist Jesus eigentlich? Das fragen sie. Nachdem sie jetzt schon gemerkt hatten, er hat Macht über die Dämonen, über alle Mächte und Gewalten und jetzt eben auch über Wind und Wellen. Auch die gehorchen ihm. Also so groß ist seine Macht, dass er nicht nur einem kleinen Dämon befehlen kann, sondern er kann auch Wind und Wellen befehlen. Jesus tut hier viel mehr, als die Jünger ans andere Ufer zu bringen. Und er tut mehr, als uns lästige Hindernisse aus dem Alltag zu räumen. Was damals auf dem See Genezareth passiert ist, das war eine abgrundtiefe Herausforderung für die Jünger. Was Jesus getan hat, das war mehr als eine kleine Gefälligkeit nebenbei. Sondern es war eigentlich eine Frage von Jesus an die Jünger. Glaubt ihr, dass ich der Christus bin? Könnt ihr es anerkennen, dass ich der Sohn Gottes bin? Eigentlich steht hinter seinem Handeln, hinter seinem Gebaren und hinter seinen Worten steht diese Frage. Erkennt ihr denn nicht, wer ich bin? Aber ihr habt immer noch keinen Glauben. Die Antwort heißt, nein, die Jünger konnten es noch nicht erkennen. Dass sie es mit einem besonderen Menschen zu tun hatten, okay. Dass er gut reden konnte und dass er viele Menschen ermutigt hat, okay. Dass er Dinge getan hat, die man sich nicht erklären konnte, okay. Aber dass er selbst Gott war, puh, also so weit wollten sie doch jetzt erstmal nicht gehen. Und wenn wir heute diese Geschichte lesen, was damals auf dem See Genezareth passiert ist, dann ist das auch für uns immer noch und wieder neu eine Herausforderung. Der Unglaube der Jünger, das ist nicht nur deren Problem, das uns heute nichts mehr angeht, sondern die Frage lautet heute, wer ist Jesus eigentlich für dich? Jemand, den du gerne in Anspruch nimmst, damit er schnell mal die Wellen in deinem Leben beruhigt? Ist er vielleicht schon irgendwie ein besonderer Mensch für dich? Ein weiser Lehrer, dem es sich lohnt, sich bis heute an ihn zu erinnern, weil man viel von ihm lernen kann? So eine Art Zitatesammlung von ihm. Aber dass er selbst Gott war und dass er einen Anspruch auf dein ganzes Leben erhebt, dass er dein Herr sein möchte, nicht nur im Sturm, puh, ja, da fängt die Angst auf einmal auch bei uns erst nach dem Rettungswunder an. Da müsste ich ihm ja mein ganzes Leben hinlegen. Und wir zittern vor Angst und sagen niemandem etwas, so sehr fürchten wir uns. Ja, da stehen wir auf einmal drin am Ende des Markus-Evangeliums. Und die Frage ist immer noch offen, wer ist Jesus eigentlich für mich? Genau in der Mitte des Markus-Evangeliums, im 8. von 16 Kapiteln, da spricht Jesus auch ganz offen diese Frage aus. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus ist da der Einzige, der eine Antwort weiß und der sagt, du bist der Christus. Richtige Antwort eigentlich schon, aber wie das Gespräch dann direkt weitergeht, zeigt, dass er es doch noch nicht so ganz verstanden hat und nicht umsetzen kann. Und die Frage bleibt daher. Also, und ihr? Für wen haltet ihr Jesus eigentlich? Die Frage bleibt. Sie stellt sich schon hier im 4. Kapitel, sie stellt sich im 8. Kapitel, sie zieht sich durchs ganze Evangelium und sie bleibt im letzten Vers, wenn klar wird, sie fürchteten sich immer noch, bleibt sie immer noch offen. Aber lasst uns nochmal zurückgehen. Jesus schläft im Boot, auf einem Kopfkissen. Total interessant, dass hier ausdrücklich das Kopfkissen drin steht. Das griechische Wort für Kopfkissen. Was denkt ihr, wie häufig kommt es im ganzen Neuen Testament vor? Einmal. Ein einziges Mal nur an dieser Stelle. Also eigentlich eine Kleinigkeit, aber extra ein Wort, was sonst nirgends vorkommt, wird hier erwähnt. Jesus schläft auf einem Kopfkissen. Eine Kleinigkeit, die nochmal ausdrücklich betont, wie tief Jesus schläft. Und dass er so unglaublich tief schläft, das erinnert uns an eine andere biblische Geschichte. Da gab es doch früher schon mal jemanden, der als einziger auf einem Schiff geschlafen hat, während alle anderen gegen den Sturm gekämpft haben und um ihr Leben gebangt. Und wer jetzt an Jona denkt, der hat recht. Jona, der eigentlich nach Ninive gehen sollte, aber er hat einfach das Schiff in die Gegenrichtung bestiegen. Und wegen ihm kam dann der Sturm auf. Solange Jona auf dem falschen Dampfer war, in die falsche Richtung gefahren ist, hat der Sturm sich ausgetobt. Erst als man Jona ins Wasser geworfen hat, hat sich der Sturm gelegt. Keine Angst, Jona wurde gerettet, da kam ja der Fisch, der ihn aufgenommen und sicher ans richtige Ufer gebracht hat. Aber entscheidend ist, wegen Jona und solange er auf dem Schiff war, so lange brauste auch das Unwetter. Es war nicht einfach ein zufälliges Unwetter, keine Naturkatastrophe, sondern Jona hatte eine besondere Stellung vor Gott. Gott hatte mit ihm etwas vor. Und deswegen hat Gott das Ungewitter genau zu diesem Schiff geschickt. Und jetzt zurück auf den See Genezareth. Wenn wir genau nachlesen, dann sind die Jünger während des Sturms eher ärgerlich als ängstlich. Wie gesagt, von der Angst ist erst nachher die Rede. Vorher sagen sie, warum schläfst du? Ist es dir egal, wenn wir untergehen? Also, ich höre da eher so ein bisschen genervt sein und Ärger raus. Hier, sag mal, warum schläfst du eigentlich? Das ist ja so wie, warum liegst du immer noch im Bett und ich schufte schon den ganzen Vormittag? Warum schläfst du? Ist es dir egal, wenn wir untergehen? Ist dir egal, wenn ich mich überarbeite? Du hast uns doch in diese Lage gebracht. Das höre ich daraus. So wie Jona, der auch der ganzen Mannschaft das Gewitter eingebrockt hat. Es ist doch deine besondere Stellung vor Gott, warum wir das jetzt durchmachen müssen, oder? Gib's zu, Jesus, du bist doch auch nicht irgendwer. So wie Jona auch eine besondere Stellung vor Gott hatte, so bist du doch auch irgendjemand, warum überhaupt das Gewitter jetzt kommt. Aber wer du eigentlich genau bist, wir wissen es nicht. Wir erinnern uns an den Psalm 107, der 2000 Jahre später in Volkenroda gebetet wird. Da heißt es auch, er sprach nur ein Wort und ließ einen mächtigen Sturm aufkommen, nicht stillen, aufkommen, der die Wogen des Meeres hoch auftürmte. Gott hat Macht über die Naturgewalten in beide Richtungen. Er kann sie auch aufkommen lassen, er kann sie auch wieder stillen. Warum kommt denn jetzt hier ein Sturm auf? Jesus, das hängt doch mit dir zusammen. Du bist doch jemand Besonderes, deswegen ist doch jetzt hier der Sturm, so wie wir es von Jona kennen. Jesus, aus dir werden wir einfach nicht schlau. Du forderst uns ganz schön heraus. Du bist nicht einfach der liebe Retter, der auf Fingerschnips da ist, sondern du forderst uns abgrundtief heraus, so tief wie der Meeresgrund unter uns liegt. Liebe Gemeinde, und damit sind wir bei der Frage, die wir uns wohl alle schon mal gestellt haben. Wer hat eigentlich das Sagen? Das Sagen in meinem Leben oder noch größer, das Sagen auf dieser Welt. Läuft das alles irgendwie zufällig? Sind wir einem blinden Schicksal ausgeliefert? Welchen Mächten sind wir ausgeliefert? Die uralte Menschheitsfrage, in wessen Gewalt befinde ich mich? Heutzutage fliegen wir häufiger mit dem Flugzeug, als dass wir mit einem Boot in Turbulenzen geraten. Warum ist es eigentlich so, dass wir beim Fliegen uns oft so unbehaglich fühlen? Wir wissen doch ganz genau, das Risiko, mit einem Flugzeug abzustürzen oder in einem Flugzeug zu sterben, ist viel niedriger, als einen tödlichen Autounfall zu haben. Und trotzdem, Auto fahren wir, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber beim Fliegen haben wir doch das Gefühl, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Und deswegen ist das Unbehagen viel größer. Wir müssen uns ganz auf den Piloten, auf den Kapitän verlassen. Im Auto haben wir das Steuer selbst in der Hand. Es geht gar nicht um das statistische Todesrisiko, das können wir noch so oft wissen, dass das Flugzeug viel sicherer ist. Es geht um das Gefühl, dass wir ausgeliefert sind. Das ist die uralte Menschheitsfrage. Wem sind wir ausgeliefert? Haben wir unser Leben selbst in der Hand oder wem können wir uns anvertrauen? Wer bestimmt denn unser Schicksal? Vielleicht kommt es daher, dass sich Angststörungen immer weiter ausbreiten, weil wir uns hilflos einem Schicksal ausgeliefert fühlen, weil wir nicht mehr wissen, in wessen Hand wir stehen. Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Wenn es Jesus ist, der mit uns im Boot sitzt, und wenn wir ihm ausgeliefert sind, dann erspart er uns nicht unsere Lebensstürme. Vielleicht kommen wir mit ihm sogar in noch mehr Stürme hinein. Denn Jesus fordert uns heraus, immer wieder, auch heute wieder. Jesus fordert uns heraus, dass wir mehr haben als die vage Hoffnung, er könnte uns irgendwie durch den Alltag bringen. Habt ihr immer noch keinen Glauben, fragt er die Jünger. Und fragt er uns, worauf vertraust du? Wer ist Jesus für dich? Endet dein persönliches Markus-Evangelium, deine Glaubensgeschichte auch mit dem Satz, so sehr fürchtete ich mich? Oder hast du eine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.